Dieser Buchempfehlung möchte ich mich herzlich anschließen. Ich habe auch von diesen Büchern sehr profitiert. Und ich möchte noch was vorausschicken. Fast alles, was ich hier heute weitergebe, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich irgendwo gelesen, gefunden, entdeckt, auch in guten Büchern. Paulus sagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Und so geht es auch mir. Wenn ich die Bibel lese, manches erschließt sich mir gar nicht. Aber wenn wir dann zurückgreifen können auf gute Literatur, vielleicht finden wir dann neue Zugänge. Deshalb lest, lest, lest. Besonders ihr jungen Leute, lest. Da tun sich euch Schätze auf. Ich habe sehr profitiert von Roger Libby, von Watchman Nee, von Benedikt Peters. Von denen ist hier vieles eingeflossen in dem, was ich weitergebe. Ich möchte jetzt an diesem späten Nachmittag noch was sagen zu diesen drei Farben im Neuen Testament. Hellblau, Gelb und Rot. Gott selbst ist der Autor der Bibel. Er sprach. Es heißt über 3000 Mal in der Bibel, so spricht der Herr. Gott spricht. Aber er spricht nicht in Form eines direkten Diktats, dass die Schreiber nur Schreibmaschinen waren, sondern der zweite Petrusbrief sagt, 2. Petrus 1, Vers 21, die Weissagungen wurden niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer redeten, nein, heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind auf der einen Seite heilige Menschen, die Gott geprägt hatte, und sie, getrieben durch den Geist, schreiben uns das Wort Gottes. Und das Verblüffende ist, dass wir von diesen Schreibern irgendwie immer noch so den Stil, die Eigenart, den Charakter raushören, wenn wir das lesen, was sie geschrieben haben. Es war kein automatisches Schreiben. Der Charakter ist noch erkennbar. Ich wurde vor ein paar Jahren mal herbeigerufen zu einer Frau, die ein okkultes Medium war, und ihre Kinder wurden panisch darüber, dass die Mutter sich so gravierend veränderte, und die nahm einfach einen Stift in die Hand und wartete darauf, dass sie unter direkter Eingebung magisch geführt ihre Hand bewegte, und dann empfing sie Botschaften. So war es bei der Bibel nie. Nicht unter der Umgehung des Willen des Menschen, sondern heilige Menschen schrieben im Auftrag Gottes, von ihm inspiriert, geleitet. Und wenn ihr mal hier in dieses Bücherregal schaut, das ist jetzt nur das Neue Testament, da treten drei Autoren besonders hervor. Blau habe ich euch schon verraten, Petrus. Er trug einiges zum Neuen Testament bei. Wahrscheinlich war er der Informant für Markus. Denn wenn wir das Markus-Evangelium sorgfältig lesen, merken wir, immer wieder kommen Petrus-Geschichten vor. Und meistens ungünstige Geschichten. Und das finde ich auch super, dass Petrus nicht hinterm Berg hielt, auch mit seinem Versagen, mit seinen Schwächen. Und Markus schreibt es auf. Und dann haben wir seine beiden Briefe. Das hat Petrus zum Neuen Testament beigetragen. Einen riesigen Anteil zum Neuen Testament durfte Paulus liefern. Hier seine Briefe alle in einer Reihe. Womöglich auch noch den Hebräerbrief, da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. Das war Paulus' Beitrag. Und auch verblüffend, Johannes, er durfte 5 Bücher zum Neuen Testament hinzufügen. Das Evangelium, seine drei Briefe und die Apokalypse. Das sind die Briefe oder die Bücher des Johannes. Und ich möchte heute Nachmittag euch etwas demonstrieren. Ich habe hier was mitgebracht von der Ostsee. Und das hier ist aus dem Hunsrück. Das soll der Kernteil meiner Botschaft heute Nachmittag sein, diese beiden Objekte hier. Und lasst euch mal überraschen. Petrus, er war leidenschaftlicher Fischer. Er fischte für sein Leben gern und es hat ihm was abverlangt, das Boot stehen zu lassen und dem Meister zu folgen. Und wir lesen auch, dass er nach den Passionstagen wieder zurückgeht, wieder an sein Boot und einfach wieder fischen wollte. Das war seine Leidenschaft. Paulus, tja, was soll das wohl bedeuten? Genau, so ein Weberschiffchen. Er war ein Weber vom Beruf. Das konnte er ganz gut kombinieren mit seiner Berufung. Er konnte nachts arbeiten oder immer noch still nebenher weben, während er Gespräche führte oder vielleicht sogar Briefe diktierte. Und kennt ihr auch dieses Instrument?
Das ist so ein Fisch, um Netze zu reparieren.
Das ist eine ganz grobe Holznadel. Werden wir gleich noch was zuhören. Petrus, ich könnte ihn euch ungefähr so vorstellen, wie er seine Netze auswirft. Und dann sehen wir hier Johannes bei der Arbeit mit so einer Nähnadel beim Reparieren der Netze. Und hier ein ganz üppiges Teppichzelt, vielleicht hat so Ähnliches Paulus hervorgebracht. Aber lass uns das mal in Ruhe vergleichen. Denn da merken wir die Schönheit in Gottes Wort, wie Gott in den Details wunderschöne Dinge versteckt. In Markus 1 lesen wir, dass der Herr an dem See Genezareth entlang ging und dann sieht er zwei Männer im Wasser. Und wir lesen es mal, Markus 1, Vers 16. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simons, die in dem See Netze auswarfen. Das ist ihr Job. Sie werfen die Netze aus und holen sie wieder rein. Und ich weiß nicht, wie oft am Tag oder ob das Stellnetze sind, die eine ganze Weile liegen und dann erst eingezogen werden. Sie sind da heftig zugange. Aber dann, drei Verse später, Markus 1, Vers 19, und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Wie gesagt, dieses Stück hier habe ich von der Ostsee mitgebracht, und man sieht in einem Netz immer wieder Löcher. Einfach kleine Schlupflöcher. Und das ist natürlich verheerend, wenn das genau mehrmals vorkommt, dann geht einem der ganze Fang flöten. Und deshalb, ein bisschen arbeitsteilig, Petrus und Andreas am Netze auswerfen und Johannes und Jakobus, vielleicht waren sie mehr so die Bastler, die Handarbeiter oder waren vielleicht auch ein bisschen schwächlicher, die nähten und besserten die Netze aus. Und dann kommt noch eine dritte Komponente. Mit dem dritten Mann, der auch so viel zum Neuen Testament beitragen durfte, zu Paulus. Von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 18, Apostelgeschichte 18, Vers 3. Da gastiert er gerade bei einem Ehepaar, bei Aquila und Priscilla. Und dann heißt es in Vers 3, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Und genau diese drei Funktionen und Tätigkeiten, irgendwie werfen sie schon ein Licht auf die Berufung, die Gott mit ihnen vorgesehen hat. Petrus, dort in diesem Boot, mächtig am Netze auswerfen, und der Herr ruft ihn und sagt, Petrus, folge mir nach. Ich werde dir jetzt ein anderes Fanggebiet zeigen. Du sollst von jetzt ab Menschen fischen. Komm hinter mir her, komm mir nach. Er wird ein Menschenfischer. Das ist seine Bestimmung. Er, der diesen Beruf hatte, Fischer zu sein, er wird es berufen, Menschenfischer zu werden. Er soll noch viele für das Reich Gottes an Land ziehen. Bei Johannes, da stellen wir fest, im weiteren Verlauf, er wird mehr und mehr zu einem Seelsorger und er wird später Bücher schreiben, gerade im Blick auf Fehlentwicklungen, auf Netzwerkfehler innerhalb der Gemeinde. Das wird mal die Aufgabe von Johannes sein. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 26. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Johannes sagt, das war die Ursache, warum ich diesen Brief verfasst habe. Da muss was ausgebessert werden, da muss was wieder dicht gemacht werden. Und bei Paulus lesen wir, dass er, 1. Korinther 3, Vers 10, als ein weiser Baumeister den Grund legen sollte am Haus Gottes. Das war seine Berufung. Paulus, du sollst das Geheimnis der Gemeinde, des Baues, der Behausung Gottes zeigen. Und so, wie im Alten Testament als erstes der Tempel aus Textilien war, so war Paulus es gewohnt, mit Stoffen umzugehen, zu weben, aber in Wirklichkeit sollte er ein ganz anderes Haus den Leuten präsentieren. Nicht irgendein Zelthaus, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Petrus, er ist der Evangelist. Das lesen wir gerade am Anfang der Apostelgeschichte, wie er die Menschen fängt, wie er sie zum Herrn führt. Er machte nicht nur zwei große Fischzüge in der Bibel, sondern im übertragenen Sinn blieb er auch so ein Netzeauswerfer. Das war sein Ding. Er fing Menschen. Er war sozusagen Schleusenwärter im Reich Gottes. Er hat die Tore aufgemacht. Nach seiner Pfingstpredigt kommen wie viele ins Netz? Bei 3000. Und er ist es auch, der, wie wir eben gehört haben, zu dem Cornelius gehen sollte und diese Tür, diese Schleuse aufmachen sollte, zu den Nationen. Ein Epochensprung für das Reich Gottes. Gott zeigt diesem Petrus mehr und mehr, du, ich will nicht nur, dass du alle Arten Fische fängst, sondern ich möchte auch, dass du alle Arten von Menschen nicht nur an Land ziehst, sondern sie in den Himmel hiefst. Das wird deine neue Aufgabe sein. Bei Johannes ist der Fokus noch mehr, bei Petrus später auch, aber Johannes, er ist ein Hirte, einer, der Probleme beheben kann, der Menschen nachgeht. Er wird Seelsorger. Und Paulus, er ist der große Lehrer. Man kann sagen, von dem Pionier Petrus geht es zum Quartier, die Gemeinde, die gebaut werden soll, über Paulus. Er wird der weise Baumeister. Das weitmaschige Netz zum Fangen von Menschen, das wird auf einmal ein ganz feinmaschiges Gewebe, nämlich das Zelt Gottes, sein Bau, den er geplant hat, die Gemeinde. Das wird Paulus offenbart. Und ich wundere mich auch, dass ein Paulus mit seiner Gelehrtheit, mit seiner Theologie, mit seiner Schriftkenntnis, dass nicht er Tausende fängt. Nein, das ist Petrus, der ganz einfache Mann. Paulus, ich lese nie, dass er irgendwie die Massen zum Glauben führte, aber er arbeitet beständig als Missionar, als Gemeindegründer und als Lehrer. Er wurde der Lehrer der Nationen und ihm wurde das Geheimnis der Gemeinde offenbart. Also nochmal, dass wir das erfassen. Petrus, Netze auswerfen und Fische an Land ziehen. Paulus, Teppiche weben oder Zeltbahnen weben. Und Johannes, löchrige Netze wieder flicken. Das sind sozusagen ihre Berufungen. Und ich denke, das Ganze hat auch was zu tun mit dir und mit mir. Denn diese drei Aufgaben des Evangelisten, des Lehrers und des Hirten, die müssen auch heute noch in der Gemeinde erfüllt werden. Das ist noch immer ein Job für dich und mich. Diese drei Grundtypen des Dienstes. In Epheser 4, Vers 11 lesen wir genau das. Epheser 4, Vers 11. Dort heißt es, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Gott gab diese fünf Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Im Epheserbrief etwas früher, in Kapitel 2, Vers 20 lesen wir, Epheser 2, Vers 20, dass wir aufgebaut sind auf einer Grundlage, auf einer Fundamentplatte. Und zwar, wir sind aufgebaut, Vers 20, auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Und deshalb sagen manche Bibellehrer, diese beiden Dienste, die gehörten zum Anfang. Die Apostel, die Propheten, bis das Wort Gottes vollendet war, bis die Gemeinde aus der Taufe gehoben war. Aber diese anderen Aufgaben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die brauchen wir durch alle Zeiten. Wir sehen auch, dass Petrus sich in erster Linie an die Juden richtete. Das war ihm als Jude einfach auf den Leib geschrieben. Er konnte sich das gar nicht denken. So heißt es im Galaterbrief, Galater 2, Vers 7. Dass ihm das Evangelium der Beschneidung anvertraut war. Also sein Zielpublikum, das waren beschnittene Juden. Die hatte Petrus im Visier oder die konnte er erreichen. Bei Paulus sehen wir, er sollte der Apostel der Nationen werden. 1. Timotheus 2, Vers 7. Er wurde bestellt als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Er wurde gesandt zu den Unbeschnittenen. Und Johannes, er schreibt immer wieder im geschwisterlichen Ton an die Brüder, an die Familie Gottes. Das ist sein Schwerpunkt. Er kümmert sich um die Internas. Und was mich freut ist, diese drei, die treten nicht in Konkurrenz zueinander oder in den Gegensatz, sondern in eine wunderschöne Ergänzung. Klar, es hat auch mal gekracht zwischen Petrus und Paulus oder natürlich auch unter diesen Brüdern gab es vielleicht Reibereien, Unstimmigkeiten, aber ihre Dienste ergänzten sich wunderbar. Petrus schleppt Menschen an Land, Paulus, er lehrt die Gemeinde und was es bedeutet, dazu zu gehören und Johannes, er ist der Seelsorger. Und es ist auch berührend zu sehen in der Bibel, nachdem Paulus seinen Epheserbrief geschrieben hat, was Gott mit uns getan hat, dass er uns berufen hat als Himmelsbürger, dass wir in Christus sind. Nachdem Paulus das enthüllt hat und die Epheser das lesen und glauben, gab es bei ihnen doch so viel Turbulenzen, dass Jahre später Johannes zur Feder greifen muss und muss ein Sendschreiben aufschreiben an Ephesus. Der Herr hat gegen euch, ihr habt die erste Liebe verlassen. Was ist los unter euch? Die Leute kamen zum Glauben, sie fanden in der Gemeinde ihre Heimat, aber auch dort gab es immer wieder Probleme. Erkalten, lau werden und deshalb der Dienst des Johannes. Wie ist das bei euch zu Hause, in eurer Gemeinde, wo ihr sonntags seid? Habt ihr da so Petrus-Typen, so Pionier-Petrusse, die mutig vorangehen, die Ideen haben, um Menschen zu fischen? Das können sogar Petras sein, die einfach ein Herz haben für das Evangelium, die glühen für diese Botschaft und die Menschen an Land ziehen. Pionier-Petrusse. Habt ihr in eurer Gemeinde Prediger-Paulusse, die einfach begabte Lehrer sind, die Wahrheit Gottes so austeilen können, dass es jeder versteht? Und habt ihr in eurer Gemeinde Hirten-Johannisse, die hüten, die so die Zwischenmenschlichkeiten fühlen und die sehen, dem geht es aber gerade schlecht oder der hat sich zurückgezogen, was ist los? Das wäre sehr schön, wenn wir diese drei Dienstämter ausgewogen unter uns hätten, Petrusse, Paulusse und Johannisse. Petrus, sein Dienst sorgt dafür, dass Menschen gerettet werden, herbeigezogen werden für das Reich Gottes. Paulus, er sorgt für die Formung, dass das Ganze Gestalt gewinnt. Und Johannes, er sorgt für die Besserung. Ganz so, wie sie am Anfang berufen wurden. Ich finde das fantastisch. Vielleicht kann man sogar noch weitergehen. Viele Leute sind so evangelistisch, dass sie die Lehre ein bisschen vernachlässigen. Sie predigen das Evangelium und preschen voran, aber sie sind ein bisschen oberflächlich. Sie vertragen fast nur Milch oder haben nur Milchbabys an ihrer Flasche und viel mehr können sie nicht erzählen, aber das ist ja schon mal super. Sehr gut. Petrus selber sagt später, ihr seid Gläubige, die nur Milch vertragen. Aber es muss weitergehen. Wir brauchen auch feste Speise. So heißt es in Hebräer 5, Vers 13. Hebräer 5, Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Er ist noch ein Unmündiger. Es muss weitergehen. Wenn du Jesus gefunden hast und wenn du in ihm deinen Retter liebst, dann solltest du hier in diesem Wort zu Hause sein, mehr und mehr erfassen, festere Speise genießen lernen, mündig werden im Glauben. Aber was wir auch noch brauchen, ist immer wieder die Salbe, von der schreibt Johannes viel, die Salbung des Heiligen Geistes. Und das war damals Heilmittel, Parfüm, ja, eine Wohltat, Salbe. Und das ist Johannes. Er sorgt dafür, dass es unter den Geschwistern stimmt. Wenn ihr das so hört, sind euch irgendwie Leute in eurer Heimat vor Augen? Evangelisten, die ja am Evangelium arbeiten, aber vielleicht nicht so tief in der Lehre sind? Andere, die die Gemeinde versorgen mit guter Speise, aber vielleicht ein bisschen unbeholfen sind im Kontakt zu Menschen. Aber auch diese Wohltäter in unseren Reihen, die einfach Salbe reichen, die Netze flicken. Im Korintherbrief, da werden wir hingewiesen, es ist einmal ein Grund gelegt und darauf sollen wir jetzt bauen. Und dann sagt ja Paulus, Holz, Heu und Stroh wäre sehr suboptimal. Eines Tages wird ein Feuer offenbar machen, was unser Leben hervorgebracht hat. Ist es was Bleibendes? Holz, Heu und Stroh, das verbrennt und es bleibt nur Asche. Aber dann sagt er, Gold, Silber und Edelsteine, das wäre wünschenswert. Wenn wir das irgendwie zustande brächten, was Bleibendes, was das Feuer überdauert. Und ich finde, das passt ziemlich gut auch zu diesen dreien. In der Bibel finden wir, Silber ist immer wieder ein Symbol. Es war damals Geld. Silber war einfach Geld. Oft gar nicht geprägt, sondern einfach Silberstücke. Das war damals das Zahlungsmittel. Und wir finden in der Bibel immer wieder diesen Hinweis, dass wir nicht erlöst sind mit Silber oder Gold, sondern mit diesem teuren Blut des Herrn Jesus. Und die Erlösung wird oft verglichen mit einem Kauf, dass wir erkauft sind. Silber. Ich glaube, das sehen wir an Petrus. Er hat Menschen gerettet, den Erlöser bekannt gemacht. Und Paulus, er hat einen ganz tiefen Einblick in Gottes Herrlichkeit, in sein Heiligtum, in seine Gemeinde. Und früher war im Allerheiligsten alles aus Gold, alles übergoldet, nur Gold, das Haus Gottes. Gottes Zentralanliegen, das ist das Gold. Und Johannes, der schleift noch so ein paar Facetten an die Geschwister, dass sie echte Edelsteine werden. Und ich sage euch, das sind Dinge, die nie vergehen werden, wenn wir in diesen drei Bereichen uns investieren. Menschen mit der Erlösung bekannt machen, das Silber. Ihnen Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit näher bringen, das Gold. Und wirklich an einzelnen Menschen arbeiten, ihnen dienen, sie weiterführen, edle Steine. Denn der Vater, er will dich durch seine Knechte ausstatten lassen. Du bist noch nicht fertig, ich auch noch nicht, sondern wir sind dabei, reif zu werden, erwachsener zu werden. Und schlagt mal jetzt auf, Lukas 15, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Als der jüngere Sohn endlich die Kurve kriegte, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Ich habe gesündigt, ich weiß es, ich habe bei den Schweinen mein Dasein gefristet. Ich muss wieder zurück zu meinem Vater. Als er dann zurückkommt, heißt es da in Lukas 15, Vers 22, der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Gleichnis hier findet heute immer noch statt. Es hört nicht damit auf, dass Söhne verlorene Menschen umkehren und den Vater wiederfinden, oder der Vater sie, sondern jetzt kommt noch das hier. Der Vater, er will dich durch seine Knechte ausstatten lassen. Die Rettung ist nicht abgeschlossen, wenn der Sohn stinkig, aber glücklich zu Hause ist, sondern dann kommt ein weiterer Prozess. Der Vater gibt den Auftrag, ihr Knechte, jetzt aber schnell, holt das beste Gewand. Zieht sie ihm an und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann den Ring, den Siegelring, das Zeichen der Autorität, der Würde, dass man die Amtsgeschäfte wieder führen darf, holt es ihm und zieht ihm mal wieder ein paar ordentliche Schuhe an seine Füße, Sandalen, dass er sich nicht wehtut, was der eine Hornhaut hat, der Junge. Bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an. Ich glaube, das sehen wir besonders bei Paulus. Er zeigt uns die Kleider des Heils, was wir in Christus haben, wie wir überkleidet sind mit Kleidern des Heils. Das ist besonders die Aufgabe von Paulus. Epheser 4, Vers 24. Lest das mal. Oder Vers 22, da heißt es, dass wir unseren früheren Lebenswandel abgelegt haben, den alten Menschen, in all diesen betrügerischen Begierden, die uns nichts brachten, die uns nur befleckten. Aber dann lehrt Paulus, dass wir erneuert werden im Geist der Gesinnung und dass wir jetzt angezogen haben den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist die Aufgabe von Paulus, das neue Kleid. Wir dürfen in Christus sein und so sind wir für den Vater annehmbar. Die Kleider des Heils. Tja, und dann wird ihm auch ein Ring angesteckt. Und dieser Ring, also dieser Ring hat ja auch eine Bedeutung. Da steckt ja was hinter. Das ist ja nicht nur ein Schmuck, sondern das bedeutet, ich gehöre zu jemandem, zu meiner geliebten Frau. Sie trägt den gleichen, ein bisschen kleiner. Der Vater zieht dem Sohn den Ring an oder lässt ihm den Ring anziehen und sagt, du bist wieder ganz eingesetzt als mein Sohn. Du bist nicht nur ein Stallknecht oder ein Tagelöhner, sondern du darfst wieder die Geschäfte führen. Du darfst wieder siegeln in meinem Namen. Du bist wieder mein voll rechtmäßiger Sohn. Du darfst wieder voll in deine alte Position kommen. Sohn, nicht Knecht. Und ich denke, das zeigt uns besonders Johannes. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Der Vater hat uns so lieb, dass er uns zu Ehren bringt, in Würde einsetzt, uns Sohnesvollmachten schenkt. Du bist mein Kind, du bist Miterbe. Und nicht nur hier geduldet im Vaterhaus. Und wenn du Probleme hast mit Heilsgewissheit, lies Johannes. Aber dabei bleibt es nicht. Der Sohn soll nicht in schönem Gewand mit einem Siegelring am Finger im Büro hocken und irgendwelche Geschäfte abstempeln, sondern holt ihm auch Sandalen an seine Füße. Junge, jetzt sei in meinem Namen unterwegs. Ich wünsche, dass alle merken, der verlorene Sohn ist zurück und er ist im Auftrag des Vaters wieder unterwegs. Das ist vielleicht der Fokus bei Petrus. Denn bei ihm lesen wir 1. Petrus 1, Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. So wie ihr euch auf dieser Erde bewegt, so wie euer Leben fristet, seid in allem Wandel heilig. Oder auch Kapitel 4, Vers 3. Hört mal, es ist genug, in der vergangenen Zeit den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen. Und der verlorene Sohn nickt, ja, genau so war es die letzten Monate und Jahre, ja. Nicht mehr den Wandel der Nationen, sondern eine ganz andere Lebensführung an den Tag legen. Hier werden jetzt noch die Bibelstellen nachgeliefert, für die, die mitschreiben. Übrigens, der Pharao, der tat das auch bei Josef, damals in Ägypten. Er gab ihm den Ring an seine Hand. Er setzte ihn ein zum Vize. Er machte ihn zu einer Autoritätsfigur. Jesaja sagt, du hast mich bekleidet mit den Kleidern des Heils. Ja, und die anderen Stellen haben wir gerade gelesen. Und dann, damit nicht genug, das ist nur die Ausstattung des Sohnes. Aber jetzt muss auch noch ein Fest gefeiert werden. Das möchte der Vater. Freude. Einfach ganz unbelastete Beziehung. Lass uns feiern. Bringt das gemästete Kalb her. Schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Gott möchte unsere Freude, dass wir zur vollen Genügsamkeit oder zum vollen Genüge kommen. Vielleicht dazu Psalm 63, Vers 3 bis 6. In Vers 2 sagt hier David, dass es ihn dürstet, seine Seele schmachtet, wie in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, Wüste. Fern vom Vater ist nur Ödnis, ist nur Durst nach dem echten und wahren Leben. Und dann heißt es hier weiter, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deinem Namen. Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele. Und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Hier kommt einer aus der Öde, aus der Gottverlassenheit, aus der Ferne und er findet bei Gott volles Genüge. Da werde ich satt, Fett und Mark, gemästete Kälber. Da ist Freude, das ist Leben. Und das andere ist auch alles nur schal und fade und leer. Netze auswerfen, Netze flicken nicht vergessen und dieses Zelthaus weben. Das zeigen uns Johannes, Petrus und Paulus. Ich habe mich neulich mal damit befasst, dass Petrus sagt, seid begierig. 1. Petrus 2, Vers 2. 1. Petrus 2, Vers 2. Wie neugeborene Kinder, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Als Heiligabend unser Enkel geboren wurde, der kleine Oskar, da musste keine Hebamme daneben stehen. Oskar, los, ein bisschen mehr Durst oder ein bisschen mehr Appetit an den Tag legen. Sei begierig, Junge. Ach, muss ich dir das vormachen? Hast du das nicht begriffen? Wenn du es nicht tust, du wirst verhungern. Ein Baby kommt auf die Welt und es ist begierig. Es hat so einen Saugreflex. Ich glaube, das ist in dem Moment der stärkste Muskel bei so einem Baby. Hier irgendwo in den Backentaschen. Das saugt und ist total begierig. So ist es, wenn ein Baby neugeboren wird. Aber jetzt stellt Petrus fest, warum ist denn das bei vielen Gläubigen mit der Zeit anders? Die haben gar nicht mehr so einen Saugreflex, sondern, ja, ach, habe jetzt schon 14 Tage keine Bibel mehr gelesen. Kalenderblättchen tut es ja auch. Petrus sagt hier, seid begierig nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch. Weil nur so wächst ihr, nur so geht es weiter. Warum lechzen wir nicht mehr nach unserem Grundnahrungsmittel? Warum werden wir nicht ungehalten wie die Neugeborenen, wenn die Milch plötzlich fehlt? Boah, dann solltet ihr ihn hören, wie er schreit. Haben wir vielleicht deshalb wenig Appetit an der Bibel, wenig Durst, weil wir uns an jeder Dreckpfütze irgendwie mit was anderem abfüllen? Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir nippen dort, wir suchen dort, wir saugen da was, am besten saugen wir aus dem Internet und dann geht komplett der Hunger an dem Wort Gottes flöten. Haben wir keinen Durst, weil wir uns an jedem Dreck irgendwie sättigen? Sind wir vollgemüllt mit irgendwelchen Ersatzstoffen? Ich habe von einem ganz interessanten Experiment gehört und ich finde es verblüffend. Forscher haben festgestellt, dass Krebstiere, Garnelen, Krebse, dass sie, um überhaupt ihr Lagesinnesorgan zu aktivieren können, brauchen sie Ballaststoffe. Krebse lassen sich auf dem Boden vom Bach oder Fluss oder Meer sinken, nehmen Sandkörner mit ihren Zangen und stecken die sich in die Gehörgänge. Sandkörner irgendwo hier im Innenohr. In die sogenannten Statozysten. Das ist so ihr internes Navi. Und erst wenn die hier sich Sand reingetan haben, so ein Ballaststoff, merken die, ach, da ist unten und da ist oben. Und jetzt kam ein Forscher auf die geniale Idee, wir nehmen einfach einen Krebs und tun den in einen sauberes Wasserbecken und tun keinen Sand rein, wenn er sich gehäutet hat und das wieder von vorne beginnt, sondern wir tun Eisengranulat rein am Beckenboden. Und der Krebs sank auf den Boden, nahm sich mit seinen Zangen die Eisenkörner, steckte sich da rein und schwimmt nochmal weiter. Aber dann machte dieser böse Naturforscher einen starken Elektromagneten oben über dem Becken an. Und siehe da, wie von Geisterhand, ging auf einmal der Krebs in Bauchlage, schwamm genau verkehrt rum. Und er vertauschte oben und unten. Das Das funktioniert wirklich. Und das ist, glaube ich, ein gutes Gleichnis für uns. Je nachdem, womit du vollgestopft bist, das wirst du für oben oder für unten halten oder daran wirst du dich orientieren. Womit bist du vollgestopft? Mit Dingen dieser Erde, den Sand, der uns eigentlich nur nach unten zieht? Oder ist das Neue in dir, das, was dich nach oben zieht, nämlich die Salbung des Geistes, das, was Gott dir einpflanzte, damit du merkst, ach, da soll ich eigentlich hin, da ist meine Bestimmung, da oben. Was ist bei dir tonangebend? Was hast du für Ballaststoffe? Wie viel bist du in den sozialen Netzwerken zugange und stopfst dich damit voll? Wie viel guckst du Bauer sucht Frau oder irgendwas weiß ich? Und es vermüllt unser Denken, unser Empfinden. Wer Christ wurde, der hat das Pfand des Heiligen Geistes, der nach oben zieht. Das ist ein Implantat wie eine göttliche SIM-Card, dass wir auf Empfang sind. Und dann ist irgendwas wie magnetisiert in uns. Irgendwas zieht uns nach oben, wie ein Kompass, der immer irgendwie sich auspendelt nach Norden. Seid begierig nach dieser guten, vernünftigen Milch. Ach, einen Gedanken, den fand ich noch so süß. Ich wollte eigentlich dazu noch Bilder mitbringen. Wenn eine Kuh grast, dann schaut sie immer nach unten, den ganzen Tag. Auch andere Grasfresser, sie schauen immer nach unten beim Grasen. Aber Säugetiere, Milchtrinker, die schauen immer nach oben. Das müsst ihr euch mal angucken. Die kleinen Lämmer am Schaf, das Kälbchen bei der Mutter, selbst das Baby an der Brust der Mutter, sie schauen immer nach oben. Womit stopfen wir uns voll? Mit dem Gras, was vergeht? Mit dem, was nichtig ist, was morgen schon wieder verdorrt? Grasen wir nur diese Erde ab? Schauen wir nur nach unten? Oder sind wir begierig nach dieser Milch, nach dem, was von Gott kommt, was genug ist? Schauen wir nach oben. Das hier ist nur noch zur Abrundung, um zu sehen, wie vielgestaltig die Bibel ist und was sie uns alles mitteilt. Das ist das sogenannte Bibelschloss. Du bist zu einer Schlossbesichtigung eingeladen. Und zwar ist die ganze Bibel wie dieses Schloss. Wenn man sich von vorne dem Portal nähert, sieht man erstmal ein Eingangsportal mit 5 starken Säulen. Die 5 Bücher Mose. Dann gibt es dahinter eine Ahnengalerie voller Glaubenshelden. Die Bücher, die Geschichtsbücher in der Bibel. Und dort finden wir dann Josua, Richter, Ruth, Samuel, die Könige, Chroniker, Esra, Nehemia, Esther. Eine Ahnengalerie der Glaubenshelden, ähnlich wie in Hebräer 11. Aber wenn wir weiter in dieses Schloss gehen, merken wir, ach, da gibt es sogar ein Krankenzimmer im Schloss. Geht es denn auch manchmal nicht gut? Hier am Königshof? Ja, das Krankenzimmer in der Bibel, das ist der Hiob. Da wartet man auf Arztbesuche. Es gibt aber auch Nummer 4, die Schlosskapelle. Mit Konzertsaal. Die Psalmen. Dort wird der König verehrt, in der Schlosskapelle mit Konzertsaal. Und dann gibt es dahinter noch Nummer 5, die Bibliothek mit einer Hochzeitssuite. Die poetischen Bücher der Bibel, die Sprüche, Prediger, Hohes Lied. Und oben auf dem Gebäude, auf dem Palast, seht ihr eine Sternwarte für alle 4 Himmelsrichtungen. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, die großen Propheten, die weit in die Zukunft schauen durften. Und darunter die 12 kleinen Propheten, ein Observatorium, ein Beobachtungsturm mit 12 kleinen Fenstern, die kleinen Propheten. So könnte man vielleicht das Alte Testament illustrieren. Aber dann hat der große König noch einen Anbau gemacht. Er hat noch ein bisschen modernisiert, einen Erweiterungsbau. Und zwar eine Empfangshalle mit einem Balkon, wo sich der König dem Volk zeigt. wo er selber mal für das Volk sichtbar wird und nicht nur hinter den Palastmauern bleibt. Und das finden wir in den Evangelien. Da sehen wir, wie der König sich dem Volk zeigt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dahinter ist eine Kommandozentrale. Da erteilt der König seine Befehle. Die Apostelgeschichte. Und dann hat er auch ein Büro für alle Mitteilungen, die quer ins Reich gehen sollen, wo der König an seine Bürger schreibt. Die Briefe des Neuen Testaments. Und dann gibt es dort in diesem Schloss auch noch den Thronsaal. Da, wo der König einmal wirklich Audienz abhalten wird, wo wir ihm begegnen werden. Die Offenbarung. Ich finde das ein wunderschönes Beispiel. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit, oder wie viel? Oder müssen wir Schluss machen?
Nein, wir haben noch Zeit.
Gut, dann schließen wir noch mit dem Gedanken hier. In Johannes 14, der Jesus beginnt mit seinen Endzeitreden. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Das Abendmahl liegt hinter ihnen und er will ihnen noch was mitgeben für seinen Abschied. Und er präpariert die Jünger für die Zeit ohne ihn. Und dort in Johannes 14, Vers 26 sagt er, wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An alles? An die gesamte Bergpredigt? An alles? Ja, er wird euch an alles erinnern. Und dann sagt er ein bisschen später in Johannes 15, Vers 26, dieser Geist, wenn er kommt, der wird von mir zeugen. Er wird von dem Meinen nehmen. Er wird von mir zeugen. Ich werde seine Botschaft sein. In Johannes 14, Vers 26 betont der Herr, dieser Geist, er wird euch alles lehren. Und in Johannes 16, Vers 13 betont er noch von diesem Geist, und das Kommende, das wird er euch verkündigen. An dieser Stelle im Obersaal erklärt der Herr den Jüngern, sobald der Heilige Geist da ist, wird er dafür sorgen, dass das Neue Testament abgerundet wird. Schaut mal, wenn er euch an alles erinnern kann, was ich gesagt habe, dann könnt ihr die Evangelien aufschreiben, überhaupt kein Problem. Das wird der Geist euch geben. Er wird euch an alles erinnern. Die Sache ist safe. Und dieser Geist, der wird von mir zeugen. Ihr werdet gar nicht anders können. Wenn die Kraft des Geistes auf euch kommt, dann könnt ihr den Mund nicht mehr halten. Dann werdet ihr nicht hinter Schloss und Riegel irgendwo in Jerusalem euch verschanzen, sondern ihr werdet rausgehen auf die Straßen und von mir zeugen. Und genau das geschieht in der Apostelgeschichte. Und dann sagt er auch noch, und dieser Geist, der wird euch auch noch alles weitere lehren. Jetzt ist noch nicht die Zeit, ihr könnt es noch gar nicht vertragen, es ist zu viel. Aber der Geist wird es tun. Und so sorgte der Geist dafür, dass wir alle Briefe des Neuen Testaments empfangen haben, die die Lehre abrundeten, die uns erklärten, was war mit dem Sterben, mit dem Leiden Jesu gemeint. Er wird alles lehren. Und der Herr sagte auch, und das Kommende, das wird euch auch noch verkünden. Da kommt noch ein weiter Ausblick. Auch das hat der Heilige Geist veranlasst, dass wir die Apokalypse, die Offenbarung empfangen haben. Und irgendwie macht das eine ganz große Klammer um das gesamte Neue Testament. Die Erinnerung an die Worte Jesu. Wie konnten diese Männer buchstabengetreu, Wort für Wort wiedergeben, was der Herr lehrte? Wie brachten sie die Kraft auf die Straßen zu gehen und von ihm zu zeugen? Die Apostelgeschichte. Wie konnten sie in so einer Harmonie die Lehre vollenden? Und dann auch noch das Kommende verkünden, diesen Blick weit in die Zukunft, in die Ewigkeit, das vermittelte der Heilige Geist seinen Werkzeugen, seinen Dienern. Amen.